Okay. Heute ist Muttertag, wie wir schon gesagt haben. Und es ist ein besonderer Tag. Ich muss jedes Mal an meine Mutter denken, wenn es zu Muttertag kommt. Meine Mutter ist heuer wird sie 81. Letztes Jahr wurde sie 80. Und ich bin meiner Mutter sehr, sehr dankbar, dass sie bereit war, das Risiko einzugehen, mich als Kind zu bekommen. Und ich sage das deswegen, weil im Jahr 1969, ich bin 72 auf der Welt gekommen, 1969 war meine Mutter schwanger und ziemlich weit fortgeschritten in der Schwangerschaft. Und auf einmal, ich glaube eher am Abend, ging es ihr schlecht, wurde ihr ganz schlecht. Und ich weiß jetzt nicht alle Details. Ich habe jetzt die Krankheit, die sie hatte, ein bisschen angeschaut. Und wenn es nach der Krankheitsbeschreibung gelaufen ist, dann hat es angefangen mit Kopfschmerzen und dann mit Brechen und einfach eins zum nächsten, dass sie dann auch einen Krampfanfall hatte und sogar am Boden gelegen ist und außer Kontrolle war. Mein Vater musste schon lange vorher die Rettung anrufen. Die Rettung ist dann gekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt aber war ihr Kopf stark angeschwollen, ihre Glieder auch angeschwollen und sie war bewusstlos. Es ging ihr sehr, sehr schlecht. Leider damals, das ist alles hier in Wien passiert und damals gab es nicht im Krankenhaus, die direkt da in der Nähe war, ein offenes Bett. So, sie mussten quer durch Wien fahren mit der Rettungswagen. Mein Vater ist dann nachgefahren in seinem Auto und er wusste nicht, wie es seine Frau gehen wird. Es war das erste Baby, erste Schwangerschaft und so geht sich das aus. Meine Mutter dann kommt im Spital an und sie verliert das Baby und verliert auch dann wirklich, sie konnte eine Zeit lang nicht sehen. Eine Zeit lang war die Hälfte ihr Körper gelähmt, konnte nicht gehen. Und die Ärzte stellten dann fest, dass sie eine Krankheit hatte, die heißt, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber Präeklampsie. Hast du das? Präeklampsie, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber andere Ausdrucksweise wäre Schwangerschaftsvergiftung. Und das heißt, dass das Baby in meiner Mutter das System meiner Mutter vergiftet hat, was dazu führte, dass sie fast gestorben ist. Die Ärzte haben damals gesagt, du wirst nie Kinder haben können, weil jedes Mal, dass du schwanger wirst, wird das vorauftreten, spät in der Schwangerschaft und jedes Mal wirst du das Kind verlieren und jedes Mal wirst du in Lebensgefahr sein. Natürlich kannst du dir denken, das war für meine Mutter und für meinen Vater keine erfreuliche Nachricht. Die haben wirklich gewünscht, dass sie Kinder bekommen. Und dann, so wie der Herr wirkt, die waren dann kurz darauf wieder in den USA und sehr schnell hat der Herr es ermöglicht, dass unser älteren Bruder Joe, adoptieren konnten. Und als Säugling, also kleines Baby, haben sie Joe adoptiert. Aber meine Mutter war fest davon überzeugt, dass Gott will, dass sie ihr eigene Kinder bekommt. Sie hat dafür gebetet und sie hat da gesucht. Wie kann das möglich sein? Meine Eltern lernten einen Arzt kennen, der sagte, doch, es gibt eine Behandlung durch Ernährung und hohe Dosis von bestimmten Vitaminen, kann dein Körper damit umgehen und du kannst ohne Gefahr in Schwangerschaft eingehen. Stellt euch vor, meine Mutter war mutig genug, um das zu tun. Warum? Weil sie überzeugt war, dass es Gottes Wille war. Und daraus bin ich gekommen. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar. Bei meiner Schwangerschaft hat meine Mutter, also wo ich geboren bin, hat meine Mutter keine Probleme gehabt. Und dann das zweite Mal, als Toni dann auf die Welt gekommen ist, hat sie gedacht, ich möchte jetzt weniger diese Vitaminen und Sachen nehmen, damit ich vielleicht auch nachher stillen kann. Und bei Toni genau das Gleiche. Aber was hat Gott getan, damit Toni heute da ist? Und meine Mutter auch. Stellt euch vor, in dem Jahr 1975 waren meine Eltern zufällig auf Besuch bei meinen Großeltern in Colorado. Und mein Vater hat gemerkt, dass die gleichen Symptome bei meiner Mutter vorgekommen sind. Und der hat natürlich dann sofort eingegriffen, die Rettung angerufen. Zufälligerweise gibt es zufallsweise in dieser Gegend, wo meine Eltern zufälligerweise waren, ein Spital, das sich auf genau solche Dinge spezialisierte. Die haben meine Mutter sofort behandelt. Sie hat nicht diese Krampfanfälle bekommen. Das Baby nicht verloren. Sie musste im Spital einige Wochen bleiben. Dann haben sie das Baby, Toni, per Kaiserschnitt genommen. 6 Wochen früh. Mein Vater hat Toni seinen kleinen Backkartoffel genannt, weil sie ihm in diese Art so Folie eingewickelt haben. Und der war so klein, der konnte ihn so halten. Heute würdest du es an ihm nicht merken, oder? Und Gott hat dafür gesorgt, dass meine Mutter dann auch wirklich völlig gesund aus dem Spital entlassen werden konnte, dass Toni lebt, dass ich lebe und dass wir auch heute weiterhin noch leben. Das war kein Zufall. Das war, was wir heute aus biblischer Sicht betrachten werden, das war göttliche Vorsehung. Auf Englisch ist das ein Wort, das ein theologisches Wort ist. Er hat uns wirklich geleitet und gelenkt und ist treu. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, heute, was könnte ich den Müttern predigen? Sollte ich jetzt eine Predigt halten, wie wichtig und wunderbar es ist, eine Mutter zu sein? Ja, aber es gibt viele Männer hier, die niemals eine Mutter sein werden. Also es wird einfach nicht vorkommen. Was kann ich heute anschauen? Und als wir eigentlich auch gemeinsam das Geschenk gemacht haben, habe ich gedacht, das passt eigentlich perfekt. Weil bist du eine Mutter hier heute, dann hast du sicher viele Sorgen. Und vielleicht sind deine Sorgen nicht die gleichen Sorgen, die meine Mutter hatte damals, als sie sich entschieden hat, Kinder zu bekommen, dass du vielleicht dadurch sterben würdest. Aber du hast andere Sorgen. Als christliche Mutter hast du vor allem die Sorge, dass es deinen Kindern geistlich gut geht. Dass sie zum Glauben kommen als erstes. Dass sie verstehen, was Jesus Christus für sie getan hat. Dass sie wirklich ein Herz für Jesus haben. Und du als Mutter trägst diese gute, positive Last mit dir herum. Wir Väter natürlich auch, aber die Mütter haben oft enger Kontakt mit den Kindern. Und diese Last ist echt und gut. Und das kann aber manchmal in unserer Welt, wie wir die Welt sehen und wie so stark die Welt dagegen kämpft, eine starke Belastung sein, die wir im Gebet vor dem Herrn tragen. Jetzt irdisch betrachtet die Gesundheit deiner Kinder. Das ist eine Last, die eine Mutter trägt. Oder vielleicht die akademische Erfolg der Kinder. Vielleicht hast du jeden Tag mit den Kindern zu tun und die kommen nach Hause mit ihren Hausaufgaben und du wie schaffe ich das? Ich bin nicht derjenige, der in der Schule ist. Aber eigentlich sind wir schon teilweise, oder? Es ist eine Last und wir tragen das. Die Männer oft weniger als die Frauen. Muss nicht immer so sein, aber oft sind wir halt nicht diejenigen, die zu Hause sind. Soziale Entwicklung der Kinder. Dass die Kinder nicht bloß nur lesen, schreiben, sondern auch wissen, wie sie mit Menschen vernünftig umgehen können. Also wir als Eltern und die Mütter ganz besonders haben schon viele Sorgen. Und dazu das tägliche Hamsterrad-Erfahrung, die tägliche Hamsterrad-Erfahrung, die man eigentlich zu Hause hat, mit den ganzen Haushaltsarbeiten, die sehr oft vorkommen. Vielleicht bist du ein Gesegneter, du hast Haushaltshilfe angestellt, aber viele haben das gar nicht. Und das Komische ist, beim Wäschewaschen, sobald alles schön rein ist, fängt es von vorne wieder an. Und genauso ist es auch beim Hausputzen und beim Kochen. Dinge sind Liebesgaben, die eine Mutter, die eine Frau an ihre Familie gibt und schenkt. Aber manchmal kann das schon viel sein. Kann es viel werden. Und manchmal sind die Sorgen echt und man denkt sich, okay, wie wird Gott jetzt mir helfen? Sieht Gott meine Situation? Kann ich mich auf ihn verlassen? Ich möchte heute uns auf Gott fokussieren. Die Mütter, die heute da sind, die Lasten, die ihr zu tragen habt, das sind Dinge, die Gott euch anvertraut hat. Und er hat euch diese Dinge anvertraut, weil er wusste, durch seine Gnade ihr in der Lage seid, das auch zu tragen. Er wird euch die Kraft geben, durch diese Sachen durchzugehen. Er kennt euch, er sieht euch, er liebt euch. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Unser souveräner und allwissender Gott sorgt für dich, weil er viel Wert auf dich legt. Gott legt viel Wert auf dich. Die Stelle, die wir heute vor uns haben, ist eine Stelle, die jetzt nicht unbedingt sich um Mütter dreht. Aber wir finden hier ein biblisches Prinzip, das zeitlos ist, das für Mütter als auch für Männer und Väter und uns allen passt. Aber heute möchte ich ganz besonders, dass die Mütter unter uns darüber nachdenken und dass wir alle danach Gott anbeten für seine Größe, für seine Liebe. Die Stelle ist Matthäus Kapitel 10. Und Jesus schickt seine 12 Jünger, die 12 Aposteln hinaus, um das Evangelium zu verkündigen. Er hat seine 12 Aposteln sogar Kraft gegeben, dass sie Wunder vollbringen können. Etwas, das Jesus getan hat. Wir lesen das in Kapitel 10, Vers 1. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann sehen wir, wie sie heißen. Und er sagt im Vers 7, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eurem Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und er erzählt natürlich weiter, aber was er tut, ist, er schickt seine 12 Aposteln aus, um das Evangelium zu verkündigen. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und er gibt dann diese apostolische Gaben auch zu diesen 12 Aposteln, damit sie auch beweisen können durch diese Wundern, dass die Botschaft Tatsache ist. Das ist etwas, das in der damaligen Zeit passiert ist, das heute nicht mehr notwendig ist. Aber damals war es so. Und es ist interessant, er schickt sie hinaus und du würdest vielleicht denken, dass wenn Gott jemanden hinausschickt, hier ist es Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit Vollmacht, mit Allmacht, dass er seine Jünger hinausschickt und dann sagt, und es wird euch alle glänzend gehen. Aber so ist es nicht. Ganz anders, er sagt sogar, es werden Städte geben, die euch gar nicht annehmen werden. Und wenn das passiert, mach einfach weiter, geh weiter, überlass die dem Herrn. Und du gehst weiter, mach deine Sache weiter. Und dann im Vers 17 bis 25 gibt er auch ein bisschen eine Art Prophezeiung, wie es dann noch zukünftig gehen wird. Er redet in Vers 17 bis 25, wie es den Jüngern sein wird, nachdem er schon auferstanden ist, nachdem er schon weg ist. Und vielleicht stellst du die Frage, wieso weißt du das? Naja, weil wir auch wissen, dass in der Zeit, bevor Jesus auferstanden ist, sind diese Dinge nicht passiert, was er da anspricht. So, er gibt uns einen Einblick in, was das bedeutet, war ein wahrer Jünger Jesu zu sein. Das ist teilweise auch mit Verfolgung und mit Herausforderungen verbunden. Und dann, nachdem er alle diese Dinge seiner Jünger erzählt, Vers 26, sagt er, fürchtet euch nun nicht von ihnen. Im ersten Sinne, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Du musst nicht Angst haben, dass in irgendwelche Geheimaktion irgendwas passieren wird, das euch schaden wird oder das Gott nicht sieht oder das ja außer Kontrolle ist. Gott sieht alles. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Das heißt, verkündigt lautstark das Evangelium. Hab keine Angst davor, das zu erzählen. Vers 28, noch einmal. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Die Menschen können dein Leib töten. Das stimmt. Können mein Leib töten auch. Der Tod ist eine reale Sache. Und Jesus Christus sagt seinen Jüngern, fürchtet euch nicht bloß vor Menschen, die euren Leib töten können. Warum? Weil sie die Seele nicht töten vermögen. Du bist nicht dein Körper. Dein Körper ist ein Teil von deinem irdischen Leben. Aber hack mal meine Arme beide ab, hack mal beide meine Beine ab. Habe ich nur ein Torso und einen Kopf? Ich bin immer noch Stern. Ich habe nur was, ein Bruchteil meines Körpers noch. Aber Stern bin ich noch. Ich bin nicht mein Körper. Natürlich bin ich sehr eingeschränkt, aber ich bin nicht mein Körper. Ich bin was viel, viel Größeres, viel, viel Schöneres. Ich bin eine Seele. Fürchte dich nicht vor Menschen, die deinen Körper umbringen können, sondern verstehe, sie können deine Seele nichts antun, sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Hab eine Gottesfurcht, das erkennt. Am allerwichtigsten ist nicht, wie es mir irdisch geht, weil irdisch ist schnell vorbei. Extrem schnell vorbei. Die jüngeren Kinder, die heute da sind, denken sich, du sagst schnell, aber dieses Schuljahr wird nie vorbei sein. Das schaffe ich nie. Und wir, die schon ein paar Jahre älter sind, wir sagen, puh, was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir schon Mai. Das Schuljahr ist eigentlich schon vorbei. Mein Sohn Lukas hat mir gesagt, ich habe nur bis Ende Mai, dann ist schon Notenschluss. Je älter man wird, desto schneller merkt, gehen die Jahre vorbei und desto schneller versteht man, das Leben ist schnell vorbei. Sehr schnell. So, was ist wichtiger, dein Körper, dein irdisches Leben oder deine Seele und wie du vor Jesus stehst und wie Jesus und Gott dich ansieht? Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor bloß diese irdischen Dinge, sondern fürchtet euch vor Gott. Habt eine gesunde Gottesfurcht. Und dann gibt er eine Erklärung. Ich möchte das jetzt so anwenden. Vielleicht bist du hier und du bist als Mutter, hast viele Lasten. Und du bist sogar dazu irgendwie versucht, ängstlich zu sein. Wenn du bist, wie wir sind, machst du dir Gedanken, ist meine Erziehung, wie ich meine Kinder erziehe, wie es sein soll. Kann ich das besser machen? Wie will Gott, dass ich das mache? Was gibt's da? Oder ist meine Leitung für meine Kinder, wie es sein soll? Zeige ich meine Kinder genug Liebe? Wie schaffe ich das bei so vielen Kindern? Oder was auch immer. Alle diese Fragen. Und du könntest glauben, dass es von dir völlig abhängig ist. Manche Eltern glauben zum Beispiel, manche Mütter, wenn du die richtige Erziehungsmethode anwendest, dann werden deine Kinder immer geistlich und erfolgreich aufwachsen. Aber das ist nicht der Fall. Jesus als Meisterlehrer hat auch einen Judas gehabt. Wir wissen jetzt nicht. Es ist, die Kinder selbst müssen annehmen, was die gelehrt werden, was die bekommen. Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, jedes Kind muss selbst sich mit Jesus Christus auseinandersetzen. Wer ist er? Und ist das, was am Kreuz passiert ist, und das ist natürlich eine historische Tatsache, sind nur die wirklich unehrlichen Historiker, die in Frage stellen, ob Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Dass Jesus Christus gab und dass er am Kreuz, an einem römischen Kreuz gestorben ist, ist eine historische Tatsache. Die Frage ist, warum war er am Kreuz und ist er tatsächlich auferstanden? Jesus hat die Welt verändert. Er ist auferstanden. So, jedes Kind muss sich selbst damit auseinandersetzen. Wo finden wir dann als Eltern, die das Beste für unsere Kinder wollen? Wo findet eine Mutter, die als Beste für ihr Kind oder Kinder will? Wo finden wir Ruhe? Weil wir erkennen, wir versuchen unsere Kinder zu erziehen zur Ehre Gottes, aber so viele Menschen in der Welt versuchen unsere Kinder weg von Gott zu reißen. Wo finden wir Ruhe? Es ist interessant, dass der Herr Jesus hier, als er seine Jünger anspricht und sagt, ihr geht hinaus und es wird für euch schwierig sein. Und versteht, dass es nicht leicht sein wird, dass er sie ermutigt und tröstet, nicht indem er sagt und schaut, wenn ihr Probleme habt, dann macht einfach ein Wunder. Sollt irgendein Wunder tun, so Feuer vom Himmel herabrufen und dann ist alles wieder gut. Euer Widersacher könnt ihr umbringen. Interessant, er sagt jetzt nicht, Wunder sind die Schlüssel zur innerlichen Friede und keine Angst. Irgendeine übernatürliche Kontrolle über die Situation, die alles, was schlimm ist, verhindert. Nein, ganz im Gegenteil, bei Jesus wurde das, was am allerschlimmsten war, nicht verhindert. Er hat es angenommen, damit wir ewiges Leben haben können durch seine Auferstehung. Gott verspricht uns kein sorgloses Leben. Wie wir früher gesagt haben, manchmal gibt es Dornen im Leben. Paulus hat einen Dorn im Fleisch gehabt. Es hat ihn gequält. Paulus sagt, es ist wie jemand mir mit Fausten geschlagen hat. Boom, boom. Wie Satan selbst gegen mich gekämpft hat. Boom, boom. Und ich habe Gott 3-mal gebeten, dass er das wegnimmt. Und Gott sagt, nein. Wie reagiert Paulus darauf? Dann rühme ich mich in meiner Schwachheit. Weil da, wo ich schwach bin, dann ist Gott stark. Gott ist kein Dornenzieher. Er ist ein Gnadengeber. Er gibt dir die Gnade, die du brauchst, um mit deinen Dornen umzugehen zu seiner Ehre. Und hier seine Jünger, er sagt nicht, ich werde verhindern, dass hier irgendwas Schlimmes passiert, sondern nein, er lenkt ihre Aufmerksamkeit weg von dieser bösen Menschen und direkt hin zu Gott. Sagt, wenn diese Dinge passieren, fürchtet euch nicht. Warum? Gott ist derjenige, der Richter ist. Das ist Vers 28. Aber dann schauen wir jetzt unsere Stelle an. Erstens, Gott ist souverän über seine ganze Schöpfung. Es mag sein, dass dir etwas passiert, aber versteht etwas. Gott ist souverän. Nichts kann passieren, dass Gott nicht versteht, dass Gott nicht sieht, dass er nicht kennt. Und dass er nicht lenken wird zu deiner Gute. Kann ich es so sagen? Okay? Das ist für uns manchmal schwer zu verstehen, aber bleib dabei. Überleg dir, was der Herr uns hier sagt. Wie sagt er, dass er souverän ist über seine ganze Schöpfung? Er verwendet ein kleines Vögelchen als Beispiel. Menschlich betrachtet haben 2 Sperlinge wenig Wert. Es gibt eine Stelle in Lukas, es ist nicht keine Parallelstelle, es ist einfach eine andere Stelle, wo Jesus auch Sperlinge als Beispiel verwendet. In Lukas 12, Vers 6 sagt unser Herr Jesus Folgendes: Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen? Hier sagt er, du kriegst 5 um 2 Groschen. In Matthäus 10 sagt er, du kriegst 2 um 1 Groschen. Das zeigt ihr, wie wenig wert Sperlinge waren. Es war so, du kriegst ein Gratis dazu, wenn du mir 2 Groschen gibst für deine Sperlinge. Ein Groschen damals war 1/16 einer Denarei. 1/16. Und ein Denarei war ein Tageslohn. So, das war weniger als eine Stunde Tagesarbeit. Wahrscheinlich eine Viertelstunde circa. Je nachdem, was für eine Arbeit du hattest, wie viele Stunden du arbeiten musstest. Nichts wert. Die Sperlinge wurden deswegen verkauft, nicht weil die Leute irgendwelche Haustiere wollten und pflegen wollten, sondern es war ein ganz kleiner Vögelchen, die sie als Vorspeisen gekocht haben, in große Mengen, oder die arme Leute gegessen haben, um zu überleben. Du kennst so einen Sperling, es ist ein kleines Vögelchen. Der Herr Jesus verwendet dieses Beispiel und sagt Folgendes über diese Sperlinge. Die haben wenig Wert, aber selbst diese Tiere die wenig Wert haben, die Menschen für gar nichts kaufen, Gott als souveräner Herrscher der Natur leitet und lenkt ihr Leben. Weil er sagt hier, verkauft man nicht 2 Sperlinge um 1 Groschen? Er stellt die Frage, ja, die sind fast nichts wert. Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Keiner fällt auf die Erde ohne euren Vater. Was in dieser Aussage ausgesagt wird, ist mehr als bloß Gott weiß davon. Das ist, was er im nächsten Vers eigentlich sagt. Gott weiß alles. In diesem Vers sagt er, selbst diese kleinen Sperlinge, nichts passiert, ohne dass Gott darin damit verbunden ist, involviert ist. Du sagst, was? Wie viele tote Tiere habe ich überall, die Katzen, die in unserer Umgebung, die kleinen Vögelchen da dauernd umbringen. Gott steht dahinter? Es ist dieses wunderbare Wahrheit, dass Gott in seiner Schöpfung vorhanden ist und wirkt. Es ist nicht, dass Gott jetzt die Katze sagt, jetzt, nimm dir ein Vogelchen. Okay? Gott hat in seiner wunderbaren Kraft alles vorhergesehen, dass es so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und es ist nicht, dass er wie ein Marionettenpuppenspieler da oben sagt, so jetzt machst du das und jetzt machst du das und... Ich kann das nicht erklären, wie das funktioniert. Ich kann dir nur sagen, was Jesus sagt, was uns da ermutigt. Und zwar, nichts passiert, ohne dass Gott das erlaubt hat und Gott sogar das zum Guten verwenden wird, weil er souverän ist. Wie das funktioniert, erklärt uns Jesus nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Jetzt sagst du, aber das ist ja schlimm, das ist Tod. Das ist Leid. Und vielleicht redest du über etwas, das, und denkst du an etwas, das viel, viel gravierender ist, als bloß ein kleines Vögelchen, das stirbt. Vielleicht hast du Unrecht erlebt von Menschen. Aber liebe Geschwister, genau das ist, was Jesus hier anspricht. Die werden Unrecht erleben als Diener Gottes. Die werden schlecht behandelt als Diener Gottes. Und Jesus will aber ein klares Prinzip hier lehren. Gott sieht das. Gott weiß das. Gott kann das verwenden und wird das verwenden zum Guten. Wir haben in der Bibel viele Beispiele davon. Was hat der Herr Jesus gesagt, dass den Jüngern passieren wird? Die werden den Gerichten ausgeliefert. Die werden in den Synagogen gegeißelt werden. Oder die werden sie euch, ihren Synagogen werden sie euch geiseln, vor Fürsten und Könige führen, um seinetwillen. Viele schwierige Dinge werden sie erleben. Aber was ist die Lösung, um mitten in solche Schwierigkeiten Trost und keine Angst zu haben? Die Lösung ist nicht, aus dem Problem zu fliehen und wegzukommen, sondern deinen Gott zu kennen. Bist du dort, weil du dem Herrn treu warst, wie es in der Fall der Jünger war? Dann verlass dich auf Gott. Er sieht das, er kennt das. Und er wird dadurch was Gutes tun. Für uns als Familien oder als Eltern, für die Mütter, bist du dem Herrn treu, soweit du es verstehst, in deiner Arbeit als Mutter? Verstehe etwas, Gott sieht dich. Er versteht deine Sorgen und er kennt alles, was passiert. Die göttliche Vorsehung wird weiterhin in deinem Leben auch wirken, damit du Schritt für Schritt von ihm gelenkt wirst. Und ich darf hier auch sagen, Gott verwendet oft große Herausforderungen, um uns groß zu zeigen, wie er groß ist, wie groß er ist. Vielleicht kennt manche von euch diese Frau, die heißt Johnny Erickson Tada. Eine liebe Frau, eine Christin, die querschnittsgelähmt wurde als junge Frau, weil sie in einen seichten Pool Kopf erst hineingesprungen ist. Sie sagt jetzt in ihrem hohen Alter, also sie ist jetzt nicht extrem alt, aber sie ist kein Kind mehr. 60, 70, weiß nicht genau. Sie ist nicht alt, Entschuldigung. Sie sagt jetzt, ich bin froh, dass das passiert ist, weil ich so Gott begegnet bin, wie ich sonst nie ihm begegnet wäre. Und sie sagt, meine größte Not ist nicht, dass Gott mich heilt von meiner Querschnittslähmung. Sie sagt, meine größte Not ist, dass Gott mein Herz ändert, dass ich die Liebe Gottes in meinem Leben mehr und mehr zeige, dass er mich verändert. Weil eines Tages werden diese körperlichen Dinge sowieso weg. Wenn ich beim Herrn bin, bin ich nicht mehr querschnittslähmend. Aber wir haben das Problem, dass wir immer auf unser irdische, körperliche schauen, oder? Und das ist gar nicht unsere größte Not. Gott kennt das und Gott als souveräner Gott durch seine Vorsehung erlaubt sogar manchmal ganz schlimme Dinge in unserem Leben, nicht um uns zu quälen, sondern damit wir aufwachen, damit wir erkennen, es gibt etwas viel Wichtigeres als das Irdische. Meine Seele vor Gott. Wie stehe ich vor Gott? So, das Erste, was Jesus sagt, ist, wenn ihr Schwierigkeiten erlebt, versteht er was? Gott ist souverän, er leitet, lenkt und verwendet alles in eurem Leben, um seine Ziele zu erreichen. So, wenn ihr vor Könige steht, wenn ihr gegeißelt werdet, dann lasst euch nicht erschrecken, fürchtet euch nicht, Gott wirkt. Und wir sehen, wie das war bei Paulus später, der so viel leiden musste, aber Gott so viel durch ihn auch getan hat, damit wir sogar heute immer noch von seinem Dienst profitieren, indem wir seine Briefe immer wieder lesen. So, liebe Geschwister, als Erstes, Gott ist souverän. Aber zweitens, Gott ist allwissend. Vielleicht sagst du, okay, aber er versteht nicht meine Situation. Er versteht nicht, wie meine Kinder sind. Er versteht nicht, welche Herausforderungen ich begegne. Oder er versteht nicht, was für mich so unmöglich scheint. Oh doch, Gott weiß alles. Und Jesus verwendet hier ein unwahrscheinliches Beispiel. Also wer würde menschlich betrachtet so ein Beispiel nehmen? Außer Gott selbst, der weiß, dass das der Fall ist. Meine Jesus sagt in Vers 35, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Wer sagt sowas, wenn er nicht weiß, dass das der Fall ist? Würdest du behaupten, dass Gott weiß sogar, dass, wie viele Haare ich habe heute, und dass meine Haare nicht nur vom Anzahl klar sind, okay? Menschlich betrachtet wäre es unmöglich, die Anzahl deiner Haare zu wissen. Also ich kann auf jeden Fall das nicht sagen und ich habe nicht viel. Ich habe heute in meiner Recherche habe ich gelesen, dass durchschnittlich haben Menschen 140.000 Haare am Kopf. So bei mir, ich tue diesem Durchschnitt viel leid, also ich zerstöre diesen Durchschnitt bei mir und manche von euch haben das gleiche Problem, okay? Wir sind nicht mal annähernd, da kommen diese Durchschnitte entgegen. Aber das macht nichts, selbst bei uns. Was Jesus hier sagt, ist nicht bloß, Gott weiß, wie viele Haare du hast. Die sind abgezählt. Er weiß, das war jetzt Haar 140. Haar 23 ist auch jetzt weg. Und jetzt Haar 30 ist weg. Oh, schau, wo 30 war, ist ein neuer gewachsen. Ist wieder, 30 ist wieder da. Wurzeln waren nicht tot. Bei mir sind viele Wurzeln tot. Gott weiß ganz genau, nicht nur, wie viele du hast. Er weiß genau, jeden Tag, welche Haare weg sind, welche da sind, wie viel du am Anfang hattest, wie sich das entwickelt hat, wie es zum Schluss ausschauen wird. Er kennt dich in- und auswendig. Das klingt für uns absurd, weil wir denken, ja und? Was für eine Bedeutung hat das jetzt? Also manche Männer, die Haarverlust haben, wie ich, die tun dann irgendwas zu tun, damit es nicht weggeht, weißt du? Vielleicht hast du manche diese Sprays auch gesehen. Das ist mir so peinlich, wenn man sowas sieht. Weil ich habe mal eine Werbung gesehen von einer Dose, einer Sprühkanne. und du konntest die paar Haaren, die du hast, mit dieser Dose ansprühen. Und dann schaut es so aus, als ob du mehr Haare hast, angeblich. Ich befürchte, eher mehr schaut so aus, dass jemand mit seinen Haaren mit einer Sprühdose behandelt hat und dass er nicht damit sich abfindet, dass er wenig Haare hat. Also mir ist es völlig egal, wie viele Haare ich habe. Das Einzige ist, manchmal, wenn es sonnig ist, wird es ziemlich heiß da oben und ein bisschen rot danach, sollte Kappe tragen. Aber Gott weiß ganz genau. Für uns ist das irgendwie absurd, aber was Jesus damit sagen will, ist, Gott ist voll involviert in alle Einzelheiten deines Lebens. Er weiß sogar, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast und die haben sogar Nummern, die sind abgezählt. So, dieser Gott ist nicht weit entfernt von dir. Er ist mitten unter dein Tagesablauf dabei. Er ist da und er ist interessiert an deinem Leben. Du denkst an deine Kinder und du denkst, oh, wie kann es sein, dass der Herr meiner Kinder helfen will. Weißt du, es ist ihm wichtiger als dir, dass deine Kinder zu seiner Ehre aufwachsen. Er bleibt treu. Er wird dir helfen. Es ist nicht deine perfekte Erziehungsmethode, die dein Kind irgendwie erfolgreich aufwachsen werden lässt. Es ist die Gnade Gottes. Natürlich haben wir eine Verantwortung, da mitzuarbeiten und gottesfürchtig als Eltern zu sein. Aber zum Schluss werden keine Eltern sich rühmen können. Schau, meine Kinder sind super. Weißt du, schau mal mich an, ich war so gut ein Vater, ich war so eine tolle Mutter. Deswegen, siehst du, wer so denkt, der weiß gar nichts. Und höchstwahrscheinlich sind die Kinder dann vor Gottes Augen gar nicht so toll. Wir wollen unsere Kinder in der Gnade Gottes erziehen, dass sie einen Blick von Gott haben, dass sie Gott sehen, dass wir auch Gott sehen und von Gott begeistert sind, nicht von unseren Fähigkeiten. So, zweitens, Gott weiß ganz genau, wie viel Haar du auch täglich hast. Er ist involviert in deinem Leben. Zweifle das nicht an. Und an die Jünger, die hier vielleicht dann später leiden und dann denken, weiß Gott, was bei mir jetzt passiert? Die Antwort darauf ist, ja, natürlich weiß er das. In seiner göttlichen Vorsehung hat er es sogar zugelassen, weil er was Gutes dadurch entstehen lassen will. Er will, dass du auf ihn aufmerksam bist. Er will, dass du ihm nachfolgst. Er will, dass du das Evangelium verkündigst, mitten in deinem Leid. Weil jeder kann sagen, Jesus ist toll und cool und nett, wenn es ihm gut geht. Und hier sehen wir, was für eine teuflische, verführerische Denkweise es ist, wie manchen heute predigen und sagen, nimm Jesus an, weil wenn du Jesus annimmst, wird dein Leben wunderschön und du wirst Wohlstand erreichen. Und Jesus wird dich von all deinen Krankheiten heilen. Dieses Evangelium, die so gepredigt wird, ist ein falsches Evangelium. Jesus hat uns nicht dazu berufen, ein wunderschönes irdisches Leben zu haben. Und er hat schon gar nicht versprochen, dass wenn wir an ihm glauben, wir werden reich, wenn wir uns das halt vorstellen können. Ganz im Gegenteil, Jesus sagte, ihr sollt viel mehr über eure Seele denken und erkennen, es gibt was viel Wichtigeres als das Irdische. Und auf Erden werdet ihr sogar Verfolgungen haben und es wird, wie er hier sagt, alle, die gottesfürchtig in Jesus leben, die werden auch verfolgt werden, die werden Schwierigkeiten erleben auf irgendeiner Ebene. Aber fürchtet euch nicht. Warum? Weil Gott viel Wert auf seine Kinder legt. Wer Gott kennt, der fürchtet sich in dieser Welt nicht. Warum? Unser letzter Vers sagt, was? Vers 31, warum ist darum da? Die Frage muss man sich immer stellen. Worauf bezieht sich dieser darum? Warum ist darum da? Darum ist da, weil Gott uns gerade erzählt hat, er kennt dich. Er kennt sogar, wie viele Haare du hast auf deinem Kopf. Er ist souverän, er leitet und lenkt alles in dieser Welt. Und es wird dorthin führen, wo Gott will, dass es hinführt. Nichts ist außer Kontrolle. Obwohl die Menschen so vorkommen. Gott verwendet diese Wir-Wahn, das es in dieser Welt gibt, um seine Ziele zu erreichen. 31. Darum fürchtet euch nicht. Das ist ein Gebot. Meine Jünger, fürchtet euch nicht. Schaut Gott an. Kennt und erkennt euren Gott. Er ist der, der alles im Griff hat. Warum aber? Wer Gott kennt, weiß, dass Gott viel Wert auf ihn legt. Jesus sagt, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Das ist diese Art von Argumentation, dass der Herr Jesus hier verwendet. Er sagt, schau, Gott legt viel Wert auf Sperlinge. Und ihr aber, wenn er so viel Wert auf Sperlinge legt, versteht etwas. Ihr seid so viel mehr wert als Sperlinge. Er legt extrem viel Wert auf euch, wenn er so viel Wert auf sowas Kleines und Unbedeutendes wie Sperlinge legt. Liebe Geschwister, Gott kennt deine Situation. 1. Mose 16 erzählt uns von einer Mutter, sie hieß Hagar. Hagar ist schwanger geworden und ist dann ein bisschen überheblich geworden. Und wenn ihr die Geschichte kennt, Abraham hat dann Hagar als Nebenfrau genommen, weil Sarah nicht schwanger werden konnte. Und Sarah meinte, das wäre eine gute Idee, was damals in der damaligen Kultur oft der Fall war und akzeptiert wurde. Aber es war nicht Gottes Plan. So Abraham und Sarah haben in eigener Kraft versucht, Gottes Plan zu verwirklichen und haben durch Hagar gedacht, okay, dann kriegt Abraham einen Sohn. Und tatsächlich, Hagar ist schwanger geworden. Aber dann ist Hagar überheblich geworden und hat Sarah schlecht behandelt und Sarah war sauer. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sarah redet ganz streng mit Hagar und Hagar läuft davon. Sie mag das nicht. Sie ist weit weg. Sie hat ein bisschen Selbstmitleid. Und da irgendwo weit weg in der Wüste begegnet ihr Gott, der Engel des Herrn. Und in 1. Mose 16, Vers 13, der Engel des Herrn sagt Hagar, Hagar, ich bin in der Sache vorhanden. Ich sehe, was hier alles läuft. Ich werde dein Kind segnen. Du kannst ruhig zurückgehen. Geh zurück und unterordne dich. Und Hagar sagt darauf, nachdem das passiert ist, sie nennt dieser Ort einen bestimmten Namen, das bedeutet, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und so ist unser Gott. Er sieht dich. Und er liebt dich. Und er will, dass du ihm folgst und vertraust. Hagar folgte, wie Gott das wollte. Ich möchte noch eine Stelle lesen. Ihr kennt Matthäus 6, Vers 26. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Verstehen wir das nicht? Wir sind viel mehr wert, aber schau, wie Gott sich um seine Schöpfung kümmert. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wer kann sein Leben verlängern, indem er Sorgen darüber macht? Keiner von uns. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Hast du mal eine Blume wirklich ganz genau angeschaut? Wie schön. Wunderschön sind sie. Nur für eine kurze Zeit. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist nicht interessant, wie der Herr Jesus das sagt? Nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Kinder Gottes sollen nach das Reich Gottes trachten. Das ist ihr Vorrecht. Darum, sagt Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wie der Herr Jesus da redet. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Du sollst den morgigen Tag, den heutigen Tag nicht mit den Sorgen des morgigen Tages versauen. Geh einfach einen Tag nach dem anderen. Vertraue Gott. Verlass dich auf ihn. So wie schließt der Herr Jesus in Kapitel 10 von Matthäus ab? Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt von den Menschen, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus sagt jetzt nicht, dass er untreu ist. Was er sagt, ist schlicht und einfach. Wahrer Glaube ändert das Herz und führt dazu, dass wir Jesus Christus vor Menschen öffentlich bekennen. Dass wir zu Jesus stehen. Das ist, was Römer 10, Vers 9 und 10 sagt. Dass mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Du kannst die voneinander nicht trennen. Jemand, der tatsächlich im Herzen glaubt, der wird mit seinem Mund zu Jesus stehen. Und sagen, ich glaube. Ich bin überzeugt. Und Jesus sagt, das ist ganz normal. Und wer nicht vom Herzen her glaubt und neugeboren ist, der steht ohne Christus da. Und wer Christus nicht hat, der hat keinen Fürsprecher beim Vater. Nur Jesus kann das tun. So, fürchte dich nicht. Unser souveräner und allwissender Gott sorgt für dich, weil er viel Wert auf dich legt. Und das, was uns das am allermeisten zeigt, ist, wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Warum schickt er seine Jünger aus? Nicht um die Leute bloß zu heilen. Er schickt sie aus, um zu verkündigen, um dass das Reich Gottes herbeigekommen ist. Er schickt sie aus, um das Evangelium zu verkündigen, damit sie an Jesus glauben. Und das ist der größte Not aller Menschen. Und das zeigt auch die Fürsorge Gottes, wenn wir sehen, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Er starb am Kreuz, damit deine Sünden, damit meine Sünden getilgt werden können, vergeben werden können, damit wir in Christus mit Gott versöhnt werden können. Und alle, die in Jesus Christus sind, sind neue Kreaturen. Und Gott sorgt für seine Kinder, wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. Das erste Schritt aber dahin ist, ein Familienmitglied Gottes zu werden, indem man Jesus Christus im Glauben annimmt, sich auf ihn völlig, 100% stützt und nicht auf eigene Werke und erkennt, dass meine Sünden mich wirklich vor Gott schuldig machen, dass ich Buße tue für meine Sünden und Jesus nachfolgen will. Möge der Herr uns alle helfen, zu erkennen, dass Gott ein wunderbarer, herrlicher Gott ist, der dich und mich kennt, der souverän in allen wirkt und uns einfach bittet, dass wir im Glauben ihn annehmen und nachfolgen, mit der völligen Bewusstsein, dass wir Sünder sind, die ihn brauchen, die in unseren Sünden verloren sind, dass wir Buße tun und an Jesus glauben. Gott legt viel Wert auf seine Kinder und wir können uns ruhig in Jesus Christus, wir können ruhig in Jesus Christus unsere Ängste ablegen und ihm klar verkündigen. Wir haben keinen Grund, unseren Herrn Jesus jemals zu verleugnen. Lass uns beten.